Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Jesus trieb einen Dämon aus, der stumm war. Als der Dämon den Stummen verlassen hatte, konnte der Mann reden. Alle Leute staunten. Einige von ihnen aber sagten: Mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Doch er wusste, was sie dachten, und sagte zu ihnen: Jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden, und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul austreibe. Wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Anhänger sie aus? Sie selbst also sprechen euch das Urteil. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher. Wenn ihn aber ein Stärkerer angreift und besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere all seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir,
liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen von Radio Horeb. Die Lesungen des heutigen Tages, die wir eben gehört haben, sind so etwas wie eine lebendige Anklage Gottes an die Menschen. Jeremia, der Prophet, hält dem Volk Israel seine Sünden vor. Unter anderem, so haben wir eben gehört, sagt er: Sie aber hörten nicht. Sie zeigten mir, so spricht er im Namen Gottes, sie zeigten mir den Rücken und nicht das Gesicht. Das klingt ja etwas paradox. Wir kennen das eigentlich meistens umgekehrt. Wir sagen zum Beispiel: Gott hat den Menschen nach dem Sündenfall aus dem Paradies vertrieben. Die Wirklichkeit ist, der Mensch hat Gott aus seinem Leben vertrieben. Wir beten mit dem Psalmisten: Herr, zeige uns dein Angesicht, dann ist uns geholfen. Gott aber ruft uns Menschen zu: Zeige doch mir dein Angesicht. Sie zeigten mir den Rücken und nicht das Gesicht. Wir haben ihm den Rücken zugekehrt, nicht er. Wir sollen ihm unser Angesicht zeigen, nicht er. Denn sein Angesicht ist uns immer zugewandt. Darauf dürfen wir vertrauen, das wissen wir. Aber wir machen es eben wie Adam: Wo bist du? Wir verstecken uns, wir möchten unser Gesicht nicht zeigen, wir können uns nicht mehr bekennen zu dem, was wir getan haben, als wir uns von ihm getrennt haben. Und so haben wir uns in die Isolation begeben. Und diese Isolation führt auch dazu, dass wir Jesus nicht ertragen können. Und dass wir Jesus nicht ertragen können, das machen wir dann fest an der Kirche. Wir sagen, die Kirche, denken wir an die Hexenverbrennungen und an all die bösen Dinge, die im Mittelalter waren. Im Grunde ist das eine Ablehnung Jesu selber, denn er, der nie eine Sünde begangen hatte, der mit dem Teufel nichts gemein hatte, bekommt hier den Vorwurf gemacht, dass er mit Hilfe der Dämonen die Dämonen austreibt. So weit kann man es bringen. Nur wenn man ihn nicht annehmen will, kommt man auf diese skurrilen Ideen, Jesus zu unterstellen, im Bund mit den Dämonen zu stehen. Seien wir doch ehrlich, sagen wir doch die Wahrheit. Am Anfang steht die Urkatastrophe. Und diese Urkatastrophe besagt, der Mensch hat sich von Gott emanzipieren wollen. Der Mensch hat sich selbst an die Stelle Gottes setzen wollen. Das ist die Urkatastrophe. Und damit hat er den Quell des lebendigen Wassers, seinen Wesensgrund, seinen Lebensgrund verlassen. Und dann wurde eben sein Leben eine Wüste. Er hat sich selbst aus dem Paradies heraus katapultiert, wenn man so will. Bei den Propheten im Alten Bund wird dieser Akt des Menschen, dieser falschen Emanzipation von Gott, beschrieben im Bild des Ehebruchs. Du hast deinen Bräutigam verlassen, du bist zur Dirne geworden. Wie oft wird das gehört? Wie reagiert Gott darauf? Wir haben es eben gehört bei Jeremia, die Treue ist dahin, aus ihrem Mund, und man darf ergänzen, aus ihrem Herzen geschwunden. Und derselbe Jeremia lässt Gott sprechen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Der Mensch ist untreu geworden. Gott hat uns die Treue bewahrt. Der Mensch hat dem Herrn, seinem Schöpfer, den Rücken gezeigt und sein Gesicht abgewandt, nicht Gott. Deswegen ruft er uns zu, zeig mir doch dein Angesicht. Aber er ist uns treu geblieben. Und hier wird das Besondere deutlich, dass seit dem Sündenfall, seit dieser Urkatastrophe, die Liebe Gottes zu der gefallenen Kreatur, zu dem Menschen, eine ganz besondere Form und Färbung annimmt. Die Liebe Gottes wird zur Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit ist sozusagen die besondere Form der Liebe, die sich dem zuwendet, der sich von Gott abgewandt hat. Etwas Unfassbares. Jesus hat das in das wunderbare Gleichnis gefasst von dem verlorenen Sohn, der sich vom Vater emanzipieren wollte, genau wie der Mensch von Gott. Es ist ja im Grunde ein und dieselbe Wahrheit, die es hier betrifft. Er wollte sich emanzipieren und der Vater hat ihm sogar noch das Geld ausgezahlt, damit er es verschwenden konnte. Aber dieser verlorene Sohn hat bei seiner Heimkehr mehr von der Liebe seines Vaters erfahren als der, der zu Hause geblieben ist. Er hat verstanden, was Liebe wirklich ist. In der Barmherzigkeit, die Gott dem Menschen erweist, wird die Liebe als Liebe erst offenbar. Sie kennen dieses wunderbare Weihnachtslied von Gerhard Terstegen, wo es heißt, sehet das Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget, sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Im Alten Bund konnte man das noch gar nicht fassen. Da war zwar immer wieder einmal vom barmherzigen Gott die Rede, aber man lebt in einer Welt, wo Auge um Auge, Zahn um Zahn die Regel war und konnte sich nicht vorstellen, was Liebe Gottes zu den Menschen bedeutete. In der Menschwerdung Jesu wird die Liebe Gottes offenbar. Sehet das Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Am 12. November 1989 hat Papst Paul II. Einen polnischen Mann, Adam Schmielowski, heilig gesprochen. Ob Sie den Namen schon einmal gehört haben. Er nannte sich selber, da er einer franziskanischen Drittordensgemeinschaft beigetreten war, Bruder Albert. Dieser Bruder Albert war ursprünglich Kunstmaler. Seine Bilder sind heute noch in manchen Galerien in Polen zu sehen, bis er dann eines Tages einem Menschen auf der Straße begegnete, der völlig heruntergekommen war. Wir würden sagen, ein Straßenpenner. Und da sah er auf einmal im Gesicht dieses Mannes das entstellte Antlitz Christi. Und da auf einmal durchfuhr es ihn wie eine Erkenntnis. Seine Berufung entdeckte er darin, dieses geschändete, verhöhnte Antlitz Christi wieder zu restaurieren. Der Maler sollte zum Restaurator werden. Er gab seine Malerei auf und er ging unter die Penner, lebte als Penner unter Pennern, als Obdachloser unter Obdachlosen. Schließlich übernahm er die sogenannte Okschewalnia, eine Wärmestube in Krakau, wo er sich nur noch um diese gestrandeten Menschen kümmerte. Und dieser Bruder Albert sagt einmal zu seinen Brüdern, die er um sich versammelt hatte: Will man einen wackeligen Tisch gerade richten, so nützt es nichts, dass man ihn mit Gewichten von oben beschwert. Man muss sich bücken und ihn von unten reparieren. Ebenso ist es mit dem menschlichen Elend. Um die Unglücklichen zu retten, muss man sie nicht mit Vorwürfen überhäufen oder ihnen Moralpredigten halten, während man selbst satt und gut gekleidet ist. Man muss sich bücken und noch tiefer hinuntersteigen als sie selbst. Man muss noch elender werden. Das ist die Sprache Christi, der sich hat verelenden lassen. Wissen Sie, was Elend ist? Ein mittelalterliches Wort, das eigentlich meint das Ausland, die Fremde. Ich bin in der Fremde. Ich gebe mein Zuhause auf. Man erinnert sich an den verlorenen Sohn, der in die Fremde, ins Elend ging, nur mit einer völlig anderen Intention. Jesus ist auch der verschwenderische Sohn geworden, aber in einem ganz anderen Sinne. Er hat die Liebe in der Form der Barmherzigkeit Gottes verschwendet an die Menschen. Und wenn es einmal heißt in einem Paulusbrief, er, der für uns dahingab, seinen einzigen Sohn, hat er uns in ihm nicht alles geschenkt? Alles, total verschwendet. Gott, der Verschwenderische, eben aber nicht in dem Sinne des verlorenen Sohnes, der alles sozusagen, um seine Triebe zu befriedigen, alles ausgegeben hat, sondern um uns Menschen zu heilen, um uns Menschen zu retten. Jesus ist sozusagen die fleischgewordene Barmherzigkeit Gottes geworden. Jetzt können wir an ihm ablesen, wie sehr Gott die Menschen wirklich liebt. Im Alten Bund hatte man Ahnungen, aber die Wirklichkeit war noch nicht vor ihren Augen sichtbar geworden. Jetzt in Christus wird sie deutlich. So liebt Gott. Im Philipperbrief, im zweiten Kapitel, hat ja der heilige Paulus das so wunderbar in diesen Christushymnus gefasst. Er, der Gott gleich war, der in allem wie Gott war, hat sich entäußert, hat sein Gottgleichsein abgetan, ist Mensch geworden, ist hinuntergestiegen, ist gehorsam geworden, bis zum Tod am Kreuze. Das ist genau das, was Bruder Albert mit seinen Worten sagt: Man muss noch elender werden. Jesus ist zu unterst gegangen. Der bekannte jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat einmal eine Geschichte von einem Rabbi Sussia erzählt in seinen chassidischen Erzählungen, der eines Tages auf einer Reise in eine Herberge kam. Und als er dem Wirt begegnete, sah er auf der Stirn des Wirtes das ganze sündhafte Leben dieses Mannes. Und als er dann in sein Zimmer geführt wurde und alleine war, dann fing er an zu schluchzen. Sussia, Sussia, du Elender, was hast du getan? Gibt es überhaupt eine Sünde, die du nicht begangen hättest? Und dann fing er an, die Sünden des Wirtes, jede einzelne mit Ort und Zeit, als seine persönlichen Sünden vor Gott zu bekennen. Der Wirt, der diesem seltsamen Mann nachgeschlichen war und an der Türe lauschte, hörte seine eigenen Schandtaten, die dieser Mann jetzt als seine persönliche Schuld vor Gott bekannte. Und Martin Buber gebraucht dazu ein merkwürdiges Wort. Er sagt, als dieser Rabbi auf sein Zimmer kam, überkam ihn der Schauer des Mitlebens. Ein merkwürdiger Ausdruck. Er gebraucht nicht das Wort Mitleiden, sondern Mitleben. Und genau das ist das, was Gott in sich selber spürte als Drang. Der Schauer des Mitlebens. Er ist hinuntergestiegen, um mit uns das Elend zu teilen. Mit uns das Leben zu teilen, das geprägt ist eben durch Sünde und Schuld. Und deswegen sagt eben auch der heilige Paulus, er ist für uns sogar zur Sünde geworden. Weil er all das auf sich genommen hat, was sündiges Menschsein quält. Und so gibt es den Vater, der seinen Sohn hingibt. Ein Urbild dafür ist ja die Abrahamsgeschichte, als den Vater der Barmherzigkeit. Und es gibt eine Mutter der Barmherzigkeit. Der Vater ist der Vater der Barmherzigkeit, weil er seinen Sohn hingibt für uns. Die Mutter ist die Mutter der Barmherzigkeit, weil sie sich nicht weigert, am Heils- und Erlösungs- und Heilungswerk Gottes mitzuwirken. Ihr berühmtes Fiat, mir geschehe, ist Gott gegenüber ein Gehorsamsakt, den Menschen gegenüber ein Akt der Barmherzigkeit. Maria hat uns ihre Barmherzigkeit geschenkt, so ist sie zur Mutter geworden. Und sie bekennt das ja auch im Lobpreis des Magnificat. Er, der Herr ist es, er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Und wiederum im Magnificat, er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er zu unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Jetzt wird das Erbarmen offenbar in Christus, dem sie den Weg in diese Welt geebnet hat. Sie wurde die offene Pforte, durch die Gott eintreten konnte in diese Welt. Und so bekommt auch Maria den Titel Mutter der Barmherzigkeit im Salve Regina, einem wunderbaren Marienhymnus oder einer Marienantiphon aus dem 11. Jahrhundert. Man sagt von Hermann dem Lahmen auf der Reichenau, gedichtet und komponiert, im Salve Regina wird sie genannt, die Mater Misericordiae, die Mutter der Barmherzigkeit. Sie wissen, dass eine Prophetin der Barmherzigkeit in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts Schwester Faustina Kowalska war, die uns den barmherzigen Jesus verkündet hat und der Kirche eine wichtige Botschaft gegeben hat, die Papst Johannes Paul II., selbst ein Pole, dann als seine Aufgabe gesehen hat, sie weiter zu verbreiten und der Kirche anzuvertrauen. Die Botschaft von der Barmherzigkeit. Maria sagt einmal zu Schwester Faustina: Ich bin eure Mutter aus der unergründlichen Barmherzigkeit Gottes. Ich bin nicht nur Königin des Himmels, sondern auch Mutter der Barmherzigkeit und deine Mutter. Haben Sie richtig gehört? Mutter aus der unergründlichen Barmherzigkeit Gottes. Sie ist auch Werkzeug. Sie ist nicht die Ursache der Barmherzigkeit, sondern sie ist Werkzeug der Barmherzigkeit Gottes. Sie lässt sich gebrauchen. Dieses Wort Fiat ist ein Wort, ein Akt der Barmherzigkeit an den Menschen geworden. Für Maria bedeutet das also, dass sie die Mutter dessen geworden ist, der die Barmherzigkeit in Person ist. Deswegen Mutter der Barmherzigkeit kann man auch so übersetzen, Mutter Christi. Aber nicht nur einfach Mutter Christi dadurch, dass sie ihn geboren hat, sondern dass sie mit ihrem ganzen Herzen die Hingabe Christi mit vollzogen hat. Man kann wirklich sagen, sie ist Mittlerin in diesem Sinne der Mitwirkung, dass sie mit ihrem Herzen all das mitgetragen hat, was Christus durch seine Hingabe an uns Menschen gewirkt hat, indem er uns heilte von der Urkatastrophe und ihren Folgen. Unter dem Kreuz steht Maria und hat dieses Fiat durchgetragen bis an diesen Punkt der tiefsten Erniedrigung ihres Sohnes und ihres größten Leidens. Und sie hat gespürt, dass ein Kind gebären unter Schmerzen letztlich bedeutet, sein Kind verschenken. Und sie hat gespürt, dass jetzt die Geburt ihren Höhepunkt und ihre eigentliche Vollendung darin findet, dass sie ihn, den Heiland, an die Welt verschenkt und auf alle ihre mütterlichen, menschlich-mütterlichen Rechte verzichtet. Jesus hat sie da auch schon ein Stück hingeführt. Denken wir an die Hochzeit von Kana, was ist zwischen dir und zwischen mir und so weiter. Er hat sie dazu hingeführt zu erkennen, dass ihre menschliche Rolle als Mutter jetzt übergehen sollte in diese wichtige Funktion und Berufung, Mutter der Barmherzigkeit zu werden. Und so dürfen wir Jesus immer wieder aus der Hand Mariens empfangen. Wenn Sie nachher zur Heiligen Kommunion gehen, denken Sie einmal daran, wenn Sie Danksagung halten, danken Sie einmal der Mutter, die Ihnen Ihren Sohn schenkt. Und denken Sie daran, welche Schmerzen es Sie gekostet hat. Sie ist Mutter der Barmherzigkeit. Und Sie dürfen das Sakrament der Eucharistie empfangen, weil Maria Ihnen Ihren Sohn schenkt. Das heißt, es ist ein dauernder, immerwährender Vorgang, der nicht einfach mal so punktuell sich ereignet hat unter dem Kreuz, sondern immerzu geschieht. Sie ist und bleibt das, wozu sie einst auf Erden berufen war. Sie ist und bleibt das im Himmel. Es gibt dieses wunderbare Gebet, das Sie auch kennen, das älteste Mariengebet: unter deinem Schutz und Schirm. Sub tuum presidium. Manche sagen, dass die ursprüngliche Bedeutung oder Übersetzung dieses Gebetes hieß: unter deine Barmherzigkeit. Und daraus ist ja auch dieses wunderbare Bild der Schutzmantel Madonna geworden, das dieses Gebet verdeutlichen will: unter deinem Schutz und Schirm. Ein französischer Karmelit, der 1967 verstorben ist, hat einmal gesagt: Die Barmherzigkeit Gottes hat nie ein schöneres Werk vollbracht als das, was sie in der Jungfrau Maria verwirklicht hat. Sie, die Barmherzigkeit Gottes, war nie freier, nie geschenkter als in Maria. Hier gelten nicht die Gesetze der Gerechtigkeit. Es ist reine Barmherzigkeit, dass die Jungfrau unbefleckt empfangen ist und dass sie diese unvergleichliche erste Gnade erhält. Es geht immer darum, nicht für sich, sondern um unseretwillen, damit wir Beschenkte sind, damit wir Geheilte werden. Maria ist nicht um ihretwillen so wunderbar beschenkt worden, sondern weil sie Werkzeug der Barmherzigkeit für uns werden sollte. Und sie hat es übernommen und ist es für uns auch geworden. Darum verehren wir sie als die Mutter der Barmherzigkeit. Wenn wir jetzt also diese Gedanken unter das Motto stellen, barmherzig nach dem Vorbild Jesu und Maria, dann denken wir vielleicht zunächst einmal an die leiblichen Werke der Barmherzigkeit, die Durstigen tränken, die Hungernden speisen, die Fremden beherbergen und so weiter und die Gefangenen befreien. Aber es gibt ja auch noch die geistigen Werke der Barmherzigkeit, die vielleicht in mancherlei Hinsicht wichtiger sind als die leiblichen Werke. Gerade wenn man das Wort Gefangene befreien einmal bedenkt. Ich war nun lange Gefängnisseelsorger und habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn der Mensch nicht wirklich innerlich befreit ist, dann nützt ihm die äußere Freiheit gar nichts. Ich erinnere mich an einen Gefangenen, der einmal bei mir gebeichtet hat und sein ganzes verfuschtes Leben vor Gott ausgebreitet hat und nach der Lossprechung aufstand und zu mir sagte, von jetzt an wird meine Gefängniszelle eine Klosterzelle sein. Der hat verstanden, was Freiheit ist. Der wusste, was Gefangenschaft ist. Gefangenschaft ist das Versklavtsein unter die Sünde. Und da gilt es, die geistigen Werke der Barmherzigkeit zu erfüllen. Und gerade darin sind uns Jesus und Maria Vorbild und Hilfe, die Unwissenden lehren. Das fängt schon in der Familie an, dass die Eltern die unwissenden Kinder lehren. Wie oft erlebe ich, dass die Kinder, wenn sie zur Erstkommunion geführt werden sollen, nicht einmal ein Kreuzzeichen können, kein Vaterunser, manche noch nicht einmal eine Kirche von innen gesehen haben. Da fängt das erste Werk der Barmherzigkeit an, unwissende lehren oder zweifelnden Recht raten. Ja, es gibt doch so viele Menschen, denen wir begegnen, die Probleme mit dem Glauben, mit der Kirche und allem Möglichen haben. Da sollten wir diesen Menschen helfen können. Da sollten wir ihnen Wege aufzeigen können zum Glauben und zu einem erfüllten Leben. Oder Betrübte trösten. Wie viel Traurigkeit erleben wir allein in unserem Umfeld? Wie viele Menschen, die trostbedürftig sind, ein besonderes Charisma, einen Menschen trösten zu können. Dafür sind wir gesandt, dieses Werk der Barmherzigkeit zu üben oder Sünder zurechtweisen. Denken Sie an Johannes den Täufer. Johannes bedeutet, Gott ist barmherzig. Aber was war seine Aufgabe? Seine Aufgabe war es, Sünder zurechtweisen in Form einer Diagnose, die es braucht, damit der Mensch erkennt, ich brauche einen Arzt. Und diesen Arzt hat er ihnen auch genannt. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Also wir kennen nicht nur die Diagnose, wir kennen auch den Arzt. Und weil wir den Arzt kennen, der heilen kann und heilen will, deswegen müssen wir den Menschen auch ihre Schuld und ihre Sünde, ihre Heilungsbedürftigkeit vor Augen führen. Das ist ein Werk der Barmherzigkeit. Auch das muss die Kirche in der Welt tun, muss immer wieder die Dinge beim Namen nennen, auch wenn sie gescholten wird dafür. Oder die Lästigen geduldig ertragen. Menschen, die uns auf den Wecker gehen, wie man sagt, ihnen mal zuhören können, sie einfach mal annehmen können, mal ihnen eine Stunde Zeit schenken, ihnen einfach das Gespür geben, du bist etwas wert, auch wenn du mir eine Last bist. oder denen, die uns beleidigen, verzeihen. Dass wir also den Menschen mit Liebe begegnen können, die uns Böses zufügen, wie Jesus es uns gesagt hat. Und schließlich für die Lebenden und für die Toten beten. Das sind die sogenannten 7 geistigen Werke der Barmherzigkeit, die Unwissenden lehren, dafür steht Maria, als Sitz der Weisheit, die den Zweifelnden Recht raten, dafür steht Maria wieder als Mutter des guten Rates, die Betrübten trösten, dafür steht Maria wieder als Trösterin der Betrübten, die Sünder zurechtweisen, dafür steht Maria als Zuflucht der Sünder, die Lästigen geduldig ertragen, dafür steht Maria als Spiegel der Geduld. Denen, die uns beleidigen, gerne verzeihen, dafür steht Maria als die gütige Jungfrau. Für Lebende und für die Toten beten, dafür steht Maria als die Hoffnung der Sterbenden. So wird sie angerufen in der lauretanischen Litanei. Sie ist uns Fürsprecherin, sie ist uns Hilfe. Und dann beten wir in diesem Salve Regina, diesem wunderbaren Mariengebet, nach diesem Elend zeige uns, Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. Man könnte es also umdrehen und sagen, Mutter Maria, hilf uns doch so, dass wir umkehren und Gott nicht mehr den Rücken zeigen, sondern ihm unser Gesicht zeigen. Das ist eigentlich gemeint. Und dann werden wir zu dem wunderbaren Schluss kommen. Du bist die Gütige, die Milde, die süße Jungfrau Maria. Amen.